Herzgeflüster, der Podcast vom Portal Gut zum Herz. So, herzlich willkommen zu Herzgeflüster, dem Podcast von Gut zum Herz. Ich freue mich, dass ich euch heute hier begrüßen darf und ich habe einen ganz spannenden Gast hier vor mir. Es ist der Michael Wirz von der Adiposita Selbsthilfe in Deutschland. Michael, schön, dass du hier bist.
Ja, Matthias, vielen Dank für die Einladung.
Sehr spannend. Du sitzt gerade ganz bequem vor deinem Rechner und hast die nächsten 30 Minuten Zeit und Lust, uns mehr von dir und von der Adiposita Selbsthilfe zu erzählen. Fang doch mal an. Wer bist du, was bist du und vor allem, warum machst du das?
Ja, also, ich bin der Michael Wirz, alle sagen Micha, bin 53 und bin Vorstandsmitglied der Adiposas-Hilfe Deutschland. Und wir sind eine Selbsthilfe- und Patientenorganisation und seit 2014, nee, 2013, hoppla, aktiv und versuchen die Versorgung von Menschen mit der Erkrankung Adipositas zu verbessern. Was heißt das? Am Ende ist es so, dass das krankhafte Übergewicht eigentlich keine Versorgung hat in Deutschland, außer Operationen im Gesundheitswesen. Und das versuchen wir zu ändern. Und warum mache ich das? Das ist natürlich auch ganz spannend für viele wahrscheinlich. Ich hatte bis Januar 2011 hatte ich 160 Kilo knapp und hatte ein BMI von 46, also umgerechnet waren das damals. Und habe es nicht geschafft, eigenständig Gewicht zu reduzieren. Und das hat mir mein Buchtitel übrigens versaut, der heißen sollte, ich schaffe das auch so. Also habe ich mich einer Magenoperation unterzogen und ja, und habe dann quasi jetzt über 50 Kilo abgenommen. Ja, es waren schon mehr, wo ich abgenommen hatte und das Gewicht ging wieder ein Stück hoch. Ja, und weil der Weg so schwer und so hart war, habe ich mich 2018 entschieden, eine Petition einzureichen beim Deutschen Bundestag
Okay.
zur Verbesserung der Versorgung und habe bis heute noch keinen Bescheid, aber wir kommen später noch dazu, wo es hingeführt hat und bin seitdem eben gesundheitspolitisch aktiv und immer wenn mal ein Patient gesucht wird, der vielleicht mal ein paar klarere Worte von sich gibt, dann werde ich eingeladen, sei es auf Kongresse oder zu Stern TV oder Spiegel hat schon Reportagen gemacht. Also man wird ja mit der Zeit ein bisschen bekannter, wenn man laut ist. Und wahrscheinlich war ich einfach nur laut genug, um dann da
Ja,
eingeladen zu werden.
nur alleine laut geht ja auch nicht. Ja.
Ja.
Also ist anscheinend das, was du laut sagst, dann tatsächlich auch, inhaltsvoll tatsächlich. Wenn du vorhin sagst, Operation, das heißt, jemand, der das jetzt hört und der sich jetzt mit dem Thema nicht beschäftigt, sagt jetzt Magenband oder was verstehe ich darunter?
Ja, also es gibt ja verschiedene Operationsmethoden. Das Magenband hat man Anfang der 2000er gemacht, aber aufgrund der Komplikationen, die es da gab, macht man das eigentlich nicht mehr. Ne? Und ich selbst habe einen Magen-Bypass. Das bedeutet, dass quasi ein Teil des Magens abgetrennt wird. Der Restmagen verbleibt im Körper. Und der Darm wird quasi mit dem Zwölffingerdarm, der Anschluss wird quasi umgebaut und die Verdauung wird quasi umgelegt. Ja, dass nichts mehr im Zwölffingerdarm aufgespalten wird. Das heißt, ich habe einmal eine Restriktion durch die verringerte Menge, die ich essen kann, weil da bleiben ja nur 100, 150 oder 200 Milliliter an Restmagen. Und ich habe auf der anderen Seite eine sogenannte Malabsorption. Das heißt, es werden nicht mehr alle Fette und Zuckerstoffe und auch Vitamine, das muss man auch sagen, und Mineralstoffe direkt im Zwölffingerdarm, wie bei, ich sag mal, bei jedem normalen, hört sich jetzt auch komisch an, aber aufgespalten. Und dadurch hat es halt den Effekt, den irgendwie keiner so richtig erklären kann mit vielen Sachen, dass man relativ schnell, relativ gut abnehmen kann. Heißt aber nicht, dass es bei jedem so ist.
Okay. Und bei dir hat es geklappt. Von
Ja.
60 auf.
Also mein niedrigstes waren 88 Kilo.
Ach, du warst mal bei Kilo.
Ja, tatsächlich war ich bei 88 Kilo. Das Schöne ist ja, Matthias, wenn du 160 Kilo hast, dann sagt dir keiner, du siehst scheiße aus, du bist so fett, ne? Wenn du aber dann bei 1,83 oder 81, 88 Kilo hast oder 86, dann sagen alle, oh, jetzt reicht's aber. Jetzt, du siehst aber krank aus, ja, und eigentlich fühlst du dich wie der geilste Typ der Welt, ne? Aber alle sagen, du siehst aber krank aus. Und ich denke so, ja, toll. Ja, also eigentlich seid ihr doof. Ja, das ist ja wie, oh, du hast aber schön abgenommen, ja. Und du könntest theoretisch antworten, willst du mich rückwirkend fett nennen, ne? Also.
Okay, ich kann da, glaube ich, ein bisschen mitreden. Ich komme von 105 Kilo bei 1,74. Und ich hatte dann ab, wo ich so die 70 Kilo unterschritten habe, habe ich auch diese, wie du es gerade gesagt hast, auch zweifelhaften Komplimente bekommen. Ja. Und
Ja.
ja, tatsächlich ist es halt immer auch ein bisschen so, dass man sich halt eben selbst anders sieht, als das dann halt eben dann auch andere sehen. Und vor allen Dingen trifft man ja auch immer wieder Leute, die man schon lange nicht mehr gesehen hat und die einen halt noch aus einer anderen Gewichtsklasse kennen. Und du hast, glaube ich, so ein bisschen die Art bei dir. Bei dir findet, wenn du zunimmst, abnimmst, glaube ich, nicht so viel im Gesicht statt. Ich glaube, du bist eher so der Typ, der vom Gesicht her nicht gerade jetzt unbedingt diese dicken, runden Backen bekommt. Oder wie ist das bei dir?
Das fängt unterhalb der Wangen an direkt. Also
Also.
der Hals, ne? Ja, also tatsächlich ist es so, dass man es bei mir im Gesicht relativ schnell sieht, wenn ich jetzt ein paar Kilo abnehme. Das Dumme ist halt nur, wenn man mich jetzt so am Foto sieht, dann denken die alle, oh, der ist ja schlank und sieht sportlich aus, aber ich habe so eine Tröpfchenform. Weißt du, also der Bauch, ich habe so einen Bauchring, der mich furchtbar abnervt. Ja, aber wir haben uns arrangiert. Ist alles besser wie 160 Kilo, ganz ehrlich.
Das
Ja.
stimmt. Aber was ich damit sagen wollte, das ist bei mir war tatsächlich wirklich, so hatte ich das Gefühl, immer wenn ich zunehme, das ganze Gesicht. Und dann stand man wirklich so mit Leuten im Aufzug, wo man genau wusste, die haben keine Ahnung, wer du jetzt bist. Weil du halt einfach schlicht und ergreifend halt einfach mal 40 Kilo weniger hast, ja.
Ja, die erkennen dich ja teilweise auch gar
Genau,
nicht.
genau.
Also so ging es mir auch und so geht es auch vielen anderen. Ne? Als ich dann das erste Mal in der Firma nach einem Dreivierteljahr Leute wieder gesehen habe, zu einer Weihnachtsfeier, und dann erzählen mir die Kollegen, hast gehört, der Michael Wirth soll heute auch kommen.
Nee, oder?
Ja, und nach 2 Jahren habe ich meinen alten Chef damals getroffen, der hat mich auch nicht erkannt, der hat mich nur an der Stimme erkannt dann. Ja,
Krass.
also ja, so verändern sich halt die Menschen, aber so sieht man eben auch, wie man Menschen einkategorisiert teilweise, ne?
Ja, tatsächlich. Sehr spannend. Also da haben wir wirklich ein paar Gemeinsamkeiten. Und ja, und das Thema Abnehmen auch wieder, kennen wir beide, hatten wir es im Vorgespräch, auch wieder zuzunehmen. Ja, das ist ja tatsächlich was halt bei Menschen, die eine Veranlagung haben, wie du und ich, halt eben eigentlich was ist, was nie aufhört. Da nennt es jetzt mal, ja, da muss man es wirklich vielleicht den Kampf nennen, ja, dass halt eben tatsächlich so, wie man nachlässt, locker lässt. Kann mich entsinnen, war damals der Wunsch, wir machen eine Kreuzfahrt, ja. Und dann war ich 10 Tage auf so einem Schiff und kam mit 8 Kilo mehr zurück, ja. Und muss wirklich so sagen, es war keine Erholung, ich war so unglücklich, ja. Und habe halt dann auch wieder so ganz bewusst gemerkt, obwohl ich schon länger dann in dieser Gewichtsklasse unter 70 war, wie schwer es dann ist, dann doch wieder von diesem, was du innerhalb von einer Woche drauf hast, wieder runterzukommen, halt eben dementsprechend.
Ja, absolut. Also, und das ist ja eine Thematik, die völlig unabhängig davon ist, ob du jetzt, ich sag mal, konservativ, also mit Ernährung, Bewegung, Verhalten oder deine eigene Ernährungsumstellung abnimmst, ob du mit Medikamenten vielleicht abnimmst oder ob du mit einer OP abnimmst. Ne? Irgendwann kommt der Punkt, wo der Körper sich sein Gewicht wieder zurückholen möchte. Ja, und alles, was du machst, mit Hilfsmitteln, und mit Hilfsmitteln meine ich dann jetzt zum Beispiel eine Spritze oder eine OP, das ist nur eine Krücke. Ja, du musst eben auch selbst viel, viel ändern, und das ist ja das Schwere. Ja, wenn dir jemand sagt, du willst abnehmen, kein Problem. Ja, du musst deine Ernährung sofort ändern. Ja, du musst dich ab sofort mehr bewegen, und du musst dein Lebensstil komplett ändern. Ja, und dann wundert man sich, dass die Leute das nicht hinbekommen, weil drei Sachen auf einmal sofort ändern, das ist die Hölle. Wer soll das denn schaffen? In seinem Setting, wo er lebt zu Hause. Ja, wenn ich jetzt in der Reha bin, irgendwo eingeschlossen in so einer Klinik, wo alles gemacht wird, ist das einfacher. Aber zu Hause, wenn ich arbeiten gehe, Familie, Kinder, das ist schwerer. Und ich glaube, dass wir einfach uns nicht selbst so stark unter Druck setzen sollten. Wenn wir jetzt Gewicht verloren haben, ist total cool. Ja, super. Aber wenn es dann mal wieder 1, 2 Kilo hochgeht oder 3 Kilo, nicht so unter Druck setzen, sondern wieder daran erinnern, wie habe ich es damals geschafft? Und dann ein Schritt nach dem anderen wieder versuchen.
Es ist aber halt auch manchmal, wie du es gerade sagst, halt eben das eigene Mindset halt, was man hat. Und ich habe früher immer gesagt, was wollt ihr denn alle? Ich esse doch gar nicht viel. Ja. Heute im Rückblick, da sage ich, ja, war damals beruflich stark eingespannt, kam abends oft spät heim. Und war nichts mehr zu essen da. Was machen wir? Bestellen mal Medaillen. Was magst du? Oh, ich nehme Pizza. Nee, warte mal, ich nehme die Nudeln mit Meeresfrüchte. Oh, aber der Schnitzel bei denen, das ist irgendwie auch ganz gut, dieses Melanese, weißt du? Weißt du was? Bestellen mal alle drei und ich suche mir dann eins aus. Was habe ich am Ende gemacht? Eigentlich habe ich alle drei gegessen. Ja? Und habe mich dann am Ende hingestellt und habe gesagt, ich verstehe es nicht. Es zwickt, es zwackt. Ich esse doch gar nicht viel. Mittlerweile ist es mittlerweile auch heute noch bei mir so, ich habe alles im Kühlschrank, Schokolade, ich habe im Schrank Chips, ich habe alles, aber ich esse halt wirklich nur in homöopathischen Dosen. Ja, also ich habe irgendwann mal gewogen, das ist ein kleines Schälchen, was ich habe, da passen abends 25 Gramm Chips rein. Besser ich esse die 25 Gramm Chips und kann die einzeln genießen, als der sich gegen 120 oder 105 Kilo wieder ankämpft. Ja, dieses für sich zu finden, was dann für einen richtig ist und auch zu sagen, ich will nicht auf irgendwelche Dinge verzichten, aber am Ende macht es halt die Masse. Ja, das ist halt immer diese Herausforderung. Und viele sagen, ich mache eine Tüte Chips auf und gebe nicht eher Ruhe, bis die leer ist. Ja. Ja, und das war es halt bei mir damals auch in der Form, ja. Und da ist es halt wirklich, wie du sagst, es ist halt einfach eine Sache der Einstellung halt.
Ja, es ist auch eine Sache der Gewöhnung, und ich glaube auch, dass man das Stück für Stück reduzieren sollte. Na, also, wenn jemand wirklich Schwierigkeiten damit hat, wenn er dann angetriggert ist von dem Geschmack der Chips zum Beispiel, ja, oder ich habe so ein, wie soll ich sagen, ein leichtes Problem mit Schokokeksen, diese doppelten. Und das musst du wirklich langsam runter reduzieren, weil wenn du dir es verwehrst, und du willst das, oder dein Kopf will das eigentlich noch, dann kannst du dich nicht dagegen wehren, dann schläfst du nachts auch nicht, ne? Und dann passiert, dann stehst du auf und liegst im Bett, stehst du auf und holst den Krams, weil du dem einfach nicht nachgeben kannst. Und wenn dann Therapeuten sagen, ja, da muss man das mal aushalten, ja, und da muss man sich ablenken, und ja, aber denk mal nicht an blaue Elefanten, weißt du? Das funktioniert einfach nicht. Also muss ich gucken, was kann ich vielleicht als Alternative nehmen? Oder vielleicht gibt's einen Grund zum Beispiel für einen Süßhieber, wenn ich auf einmal Lust auf Schokolade habe, also diesen Zucker. Welche Alternativen gibt es, oder was in meiner Ernährung kann ich vielleicht umstellen, dass das nicht so ist? Bei den Operierten ist es häufig so, also das ist meine Erfahrung auch, dass zu wenig Eiweißaufnahme beim Essen,
Okay,
ja,
okay.
ein Süßhunger bei mir auslöst. Ja, deswegen muss ich mich nicht, zwinge mich eigentlich nicht, ich bin manchmal nur zu faul, dass ich ab und zu eine Mahlzeit auslasse und mir einfach einen Eiweißshake mache.
Okay.
Ja, und dann habe ich aber auch keine Lust mehr auf Schokolade oder so. Das kann natürlich auch sein, dass das gar nichts Organisches ist, sondern dass das in meinem Kopf so drin ist. Ja, aber das ist dann auch in Ordnung, ja. Ja, also am Ende muss ich es gar nicht genau wissen, warum es so ist. Ich bin nur froh, dass es so ist. Ja, und Ja, und was das Gewicht angeht mit der Zunahme, manchmal, weißt du, Matthias, manchmal kann man schon froh sein, nicht mehr zuzunehmen. Ja, also das ist auch schon ein Therapieerfolg, wenn man nicht weiter zunimmt. Und
Ja.
das sehen viele eben auch nicht.
Aber es ist halt eben tatsächlich genau das, was ich so fühle, wenn du sagst, es dreht sich im Kopf nichts mehr anderes um wirklich diese Schokolade, die ich eigentlich ja mit einem guten Gewissen abends um 7:30 jetzt nicht gegessen habe und dann um 9 Uhr trotzdem vorm Schrank stehe. Ja, das ist halt eben genau das, wenn der Kopf quasi nichts mehr anderes zulässt und sich wirklich alles um dieses, ja, kann ja verschiedene Sachen, Chips, aber meistens sind es halt eben die Süßigkeiten. Ja, tatsächlich kann sich nichts mehr anderes im Kopf bewegen lässt, als nur noch dieser Fokus auf dieses eine, was man eigentlich ja genau weiß, dass man es nicht sollte. Ja, und da gibt es Menschen, und die bewundere ich wiederum bei mir im Umfeld so, die dann sagen, geh doch raus eine Runde laufen. Ja, und dann sage ich, Alter, wie kannst du mit einer Runde laufen eine Schokolade kompensieren? Ja, wie geht es? Ja, und dann sagt er, ich mache das grundsätzlich. Und da hinzukommen, ja, das wäre zum Beispiel wirklich für mich so ein Riesenziel. Aber das ist halt dann wirklich eine Sache, wo er mir auch nicht sagen kann, wie er das macht. Ja, aber das ist halt tatsächlich, glaube ich, wirklich so eine Kopfgeschichte.
Ja, also du kannst ja auch, guck mal, die meisten jetzt, wir haben irgendwann mal eine Umfrage gemacht, ab wann seid ihr das erste Mal zu einer Ernährungsberatung gegangen, ne? Gerade unter den Operierten und so. Und die meisten waren schon 40 und älter. Und sie hatten auch ein BMI über 40 schon. So. Und jetzt bist du quasi 40 Jahre alt. Ich bin ja auch dann mal 2011, ohne zu verraten, ja, 40. Bin ich auch das erste Mal an einen richtigen Arzt geraten, der nicht nur gesagt hat, friss halt weniger. Und am Ende ist es dann so, dass du ja ein Verhalten, was du 40 Jahre, also was du erstmal als Kind schon gelernt hast, und was du dann, sag ich mal, 30 Jahre und später 20 Jahre, wo du allein lebst, durchgezogen hast, dieses Verhalten zu ändern, was sich in deinem Kopf manifestiert hat. Ja, ich glaube, das ist einfach verdammt schwierig. Und wenn du da noch in einer Beziehung bist, und manchmal kommt es ja auch vor, dass die Partner gar nicht mitspielen, wenn man sagt, man will abnehmen. Das haben wir auch sehr häufig, ne? Schatz, ich liebe dich, wie du bist und bla und blub, ja. Und wenn die Leute in der Selbsthilfegruppe das erzählt haben, dann wusstest du schon, was nach OP passiert. Also
Nix.
wir haben es denen nicht gesagt. Nee, es gab eine Trennung, früher oder später.
Ach so.
Also oft gab es gibt einige Trennungen, weil einfach einer der beiden dann aktiv wird.
Okay, ich hätte jetzt gedacht, dass einfach dann das Ganze am Ende nicht funktioniert, wenn man eben sein Verhalten nicht ändert.
Ja, aber wenn jetzt zum
Ja,
Beispiel, also wenn jetzt jemand operiert wird, ne? Und er nimmt dann innerhalb kürzester Zeit, sag ich mal, 10 BMI-Punkte ab, also das ist schon eine Hausnummer, ne? Wird auf einmal wieder aktiv. Ja, und wird vielleicht auch attraktiv, wird von anderen wieder gesehen, wird von anderen anders angesehen, ja, und will wieder raus und will mal Party machen, weil das vielleicht noch nie ging im Leben, ja, und der andere Partner kommt nicht mit, kopfmäßig.
So meinst du das? Verstanden?
Ja,
Ja. Ah,
ja,
ja.
ja, also das ist ja auch ein großes Thema, und deswegen sagen wir auch immer, bindet eure Partner und die Familie ein.
Tatsächlich, ja. Aber das sind halt eben die Dinge, wenn man es abstrakt hört. Gut, aber tatsächlich kann ich da auch meine Erfahrung sagen. Tatsächlich wurde da in der Familie mitgemacht. Ja, und das hilft natürlich auch. Aber da wurde auch in der Familie beispielsweise mitgemacht, mit dem Rauchen aufzuhören. Ja, das ist ja auch ein bisschen ähnliches Thema, wenn einer sagt, okay,
Ja.
jetzt gesundheitlich mit dem Rauchen aufhören und die Familie sagt, nö, machen wir nicht. Ja, dann wird es ja auch dann immer kompliziert. Das ist tatsächlich.
Ist schwer, ne? Also wenn einer nicht mitspielt, ich erinnere mich, eine Teilnehmerin, die ist in der Gruppe zusammengebrochen, weil der Mann jeden Tag sein ganz normales Essen wollte, und sie hat das nicht hingekriegt, ich sag mal, für zwei zu kochen, weil er ja natürlich dann auch nichts selbst gemacht hat. Und das war so eine richtige Klischeebeziehung halt, ne? Die hast du ja leider immer noch. Und die ist tatsächlich da in der Gruppe heulend zusammengebrochen, ne? wussten immer, was machen, weil sie sagt, sie kann sich nicht um sich kümmern, aber ihm wird sie auch nicht gerecht und dann gibt es Stress und ja, und das ist halt schwierig da.
Micha, jetzt hast du schon ein paar Mal von der Gruppe berichtet. Adipositas Selbsthilfe. Erzähl doch mal was über euren Verein. Was seid ihr? Welche Ziele habt ihr? Wie man hört, ihr habt Gruppen. Erzähl doch mal etwas über, ihr seid ein eingetragener Verein, ne? Gemeinnützig, glaube ich.
Ja, genau. Wir sind ein eingetragener gemeinnütziger Verein und bundesweit aktiv vom Prinzip her. Wir haben uns gegründet 2013 und wollten eigentlich, weil wir ja im Norden Deutschlands jetzt erstmal ansässig waren, eine bessere Vernetzung im Norden schaffen. Ja, und den Betroffenen auch Anlaufstellen bieten und solche Dinge. Und das hat sich dann relativ schnell aber ausgeweitet über die ganze Republik so ein Stück weit. Und das Ziel ist ganz klar immer gewesen, die Verbesserung der Versorgung. Ja, also die Adipositas Selbsthilfe kommt originär aus dem Kreis der Menschen mit den Operationen, mit den Magenoperationen, weil die einfach nach der OP hängen gelassen wurden. Ja, die wussten nichts. Und dann hat man irgendwann angefangen, haben sich Gruppen gegründet, man hat begonnen, das zu organisieren ein bisschen. Und für uns war klar, ja, wir müssen auch die Menschen mit den Operationen auffangen, aber das konservative Thema, ja, also das Frühzeitige, dass die Menschen frühzeitig eine Versorgung bekommen, bevor es zu spät ist, das war eigentlich, oder ist eigentlich der Punkt, für den wir angetreten sind. Und so kam ja dann auch diese Petition später zustande, weil man darf eins nicht vergessen. Selbst wenn du eine Operation willst, musst du im Vorfeld eine konservative Therapie machen. Ja, das
Auf
ist
den
Vorgabe.
Nachweis.
Genau, quasi du brauchst als Zugangsvoraussetzung, ja, musst du diese konservative Therapie machen, die es aber nicht als Kassenleistung gibt.
Okay,
Du
aus eigenen
kriegst
Sachzahlen.
vom Prinzip her schon, du kriegst vielleicht einen Zuschuss über das Thema Prävention oder Rehabilitation, aber das deckt die Kosten bei weitem nicht. Ne? Und
Bring mal
die
kurz
Op
ein Beispiel, was so eine klassische konservative Therapie wäre, bevor OP übernommen werden würde.
Also wenn wir jetzt von der Standardindikation, also Standardvorgaben reden, nicht hier verkürzt oder Primärindikation, was heißt, oder Leib und Leben in Gefahr, dann musst du quasi 6 bis 12 Monate vor der OP, musst du eine Ernährungsberatung, Ernährungstherapie machen über 6 bis 12 Monate. Du musst nachweisen, dass du dich mehr bewegt hast, dass du Sport gemacht hast. Also Fensterputzen zählt nicht.
Okay.
Und du musst halt einen Nachweis bringen, dass psychologisch keine Einschränkungen da sind, die gegen die Operation sprechen. Also es gibt bestimmte Krankheitsbilder. Da rät man oder da ist es eigentlich Katastrophe, wenn du operiert wirst, wenn du zum Beispiel ein Binge-Eating-Disorder hast, ne? Also diese Fressanfälle. Ja, weil wenn du operiert bist, ein Binge-Eater kompensiert irgendwas meistens. Ja, mit diesem
Macht die
Stress.
OP keinen Sinn?
Wenn er operiert ist, was macht er dann? Also mit was kompensiert die Person dann? Ja, und dann ist die Gefahr viel zu groß, dass du noch eine weitere psychische Schädigung holst. Ne? Oder wenn jemand sehr starke psychische Erkrankungen hat, die noch nicht austherapiert sind. Ja? Also man kann, also eine psychische Erkrankung ist per se erstmal kein Ausschluss. Ja, aber es muss geklärt werden, ob die Person so stabil ist, damit sie in der Zeit nach der OP damit klarkommt.
Okay.
Ja, und das ist ja das Wichtige. Ne? Die OP an sich. Jetzt werden mich die Chirurgen vielleicht hassen. Ja, das ist Handwerk.
Okay,
Ja,
okay.
das ist eine, ich sage mal salopp, zwischen 45 und 90 Minuten Handwerk.
Okay.
Und die Arbeit beginnt ja nach der Operation.
Danach erst, ne?
Da ist ja alles anders wie vorher. Nichts ist wie vorher. Und das
Okay.
kannst du auch, also du kannst es so viel erklären, wie du möchtest oder erklärt bekommen. Am Tag nach der Operation ist alles anders. Das kann sich nicht darauf vorbereiten, so richtig. Also es ist. Surreal.
Ja, jetzt frage ich positiv anders, negativ anders, anders, anders.
Naja, du wachst erst mal auf und stellst fest, du bist immer noch so dick. Ja.
Okay, ja.
Das Coole ist, wenn du jetzt zum Beispiel noch an Diabetes erkrankt bist, ne? Und du hast vielleicht einen HbA1c, der vielleicht bei 8, 9 oder 10 liegt vor der OP, dann kann es passieren, dass du am Tag nach der OP bei einem HbA1c von 6 bist oder schon im Prädiabetes, also noch tiefer. Ich habe noch keine logische Erklärung gefunden, warum der HbA1c bei den Diabetikern nach der OP von einem Tag auf den anderen sofort wieder in, also in Richtung Normalität rutscht.
Krass, ne?
Ja, das ist der Hammer. Das ist echt der Hammer. Dann ist es, also bei mir war es zumindest so, ich hatte tagelang keinen Hunger. Ja, ich musste gezwungen werden, mal ein bisschen Suppe oder so, damit du ein bisschen was reinnimmst. Und wenn du dann aus der Klinik raus bist und dann beginnt zu Hause halt die Fleißarbeit. Ja, du musst koordinieren, wann esse ich, wann trinke ich, weil du musst ja auch genug trinken, aber es geht ja nicht viel rein. Ja, dann musst du supplementieren, das heißt, du musst spezielle Vitamine und Mineralstoffe nehmen, weil dein Körper die nicht mehr aufnehmen kann. Ja, dann hast du vielleicht noch deine Eiweißshakes dazwischen und du bist 24 Stunden eigentlich nur damit beschäftigt, irgendeinen Ablauf in die postoperative Phase reinzukriegen. Das ist
Also
anstrengend.
ja, aber ich stelle mir es gerade vor, wie wenn man quasi so in einem ganz kleinen Teil neu auf die Welt kommt.
Ja, absolut. Also ich war wirklich, ich glaube, die ersten 4 Wochen war ich total überfordert mit
Okay.
dem, was kommt jetzt? Ja, ach nee, jetzt habe ich ja gerade getrunken, jetzt bin ich ja eigentlich satt, aber eigentlich, wenn ich auf die Uhr gucke, wenn ich jetzt mein Eiweiß nehme, dann muss ich da wieder was Kleines essen, dann muss ich die Pillen nehmen. Also das war wie ein Fulltime-Job.
Okay. Du warst dann direkt auch danach wieder ganz normal berufstätig arbeiten oder hast du jetzt erstmal so eine Übergangszeit bekommen? So eine
Also
Karenz?
ich war 3 Wochen krankgeschrieben. Ja, 3 Wochen krankgeschrieben und komischerweise hat die Firma dann, als ich krankgeschrieben war, den Firmensitz dicht gemacht, wo ich saß.
Okay.
Dann war ich erstmal freigestellt. Das heißt, ich hatte erstmal Freizeit. Also ich hatte das Glück, dass ich die Zeit hatte, ohne finanzielle Schmerzen oder so, und konnte mich dann da vorbereiten. Bin dann aber 3 Monate oder 4 Monate später wieder ganz normal arbeiten gegangen. Aber im Normalfall, wenn du einen Bürojob hast, nicht schwer heben musst oder nicht die ganze Zeit durch die Gegend rennen musst, ist eigentlich so 2 bis 3 Wochen völlig ausreichend. Was anderes ist natürlich, wenn du Pflegefachkraft bist oder im Bau arbeitest oder so, da würde ich dem Körper schon ein bisschen mehr
Zeit.
Zeit gönnen. Aber da ist ja auch jeder anders, Matthias. Also der eine kann nach 3 Wochen schon wieder Bäume ausreißen, der andere ist nach 3 Monaten und 5 Schritten schon wieder platt.
Krass, ne? Aber
Ja.
so ist tatsächlich jeder Körper anders in der Konstitution, wie er halt eben auf solche Dinge reagiert, ne?
Ja, und das ist auch ganz wichtig, dass man sich auch nicht, also wir haben oft das Phänomen, dass die Leute sich miteinander vergleichen nach der OP oder bei
Ganz
der
schön.
Gewicht oder bei der Gewichtsabnahme, ne? Und aber mal davon abgesehen, dass die meisten mit unterschiedlichen Voraussetzungen in die OP gehen, ist ja auch bei jedem der Stoffwechsel anders. Der Tagesablauf ist anders. Ne? Es ist ein Unterschied, ob jemand morgens um 4:30 schon aufsteht und bis 20 Uhr oder bis 22 Uhr zugange ist. Ja, oder ob jemand erst um 7, 7:30 aufsteht. Ne? Deswegen kannst du ja auch diese Standard-Ernährungsvorgaben bringen nichts. Das muss individuell passieren.
Das muss individuell passieren. Aber sehr spannend. Wenn du jetzt mal in deine Community reinguckst, die Mitgliederzahl von euch, die ist irgendwo bei ein paar hundert, glaube ich, hattest du gesagt?
Ja,
Genau.
korrekt.
Aber ihr habt sicherlich in der Community noch mehr Leute, mit denen ihr so in der Gruppe dann dementsprechend in Kontakt kommt. Oder ist das vornehmlich die Teammitglieder?
Nee, tatsächlich ist, also die Gruppen sind immer offen.
Okay.
Die
Ah
Gruppen
ja.
sind prinzipiell für jeden offen. Das war für uns auch ganz wichtig. Und es wird auch bei anderen Vereinen und Verbänden so gehandhabt, auch andere Krankheitsbilder, die Gruppen, wer Hilfe braucht, kriegt Hilfe.
Kriegt Hilfe.
Ja, muss auch so sein. Also alles andere wäre ja Quatsch, wenn man sagt, du musst ja Eintritt zahlen quasi. Ne? Also das ist, wir freuen uns natürlich über jedes Mitglied,
Ja,
weil es
ja.
uns natürlich die Arbeit erleichtert am Ende.
Ja.
Ne?
Ja, gut, aber natürlich ist es, wie du es gerade sagst, Arbeit. Ja, du hast vorhin von auch Infomaterial gesprochen, was ihr auch verschickt. Ja, ich meine, das ist
Ja.
natürlich alles Kosten, was es verursacht. Ja, und du sagtest mir ja, du hast noch einen ganz normalen Job. Also du machst das nicht hauptberuflich.
Ja, das ist korrekt. Ich habe tatsächlich noch einen Fulltime-Job, der gerade in den Sommermonaten weit über 40 Stunden die Woche geht. Und hier im Verein sind wir alle ehrenamtlich aktiv. Und eigentlich hatten wir das Ziel, das irgendwie auch ein bisschen zu professionalisieren noch. Das heißt, mit hauptamtlichem Personal zu arbeiten, weil du dann natürlich auch inhaltlich viel professioneller und nachhaltiger arbeiten kannst. Also nicht, dass wir jetzt, dass ich sage, wir sind die größten Amateure. Na, wir sind kleine Amateure, aber am Ende ist es schon ein Unterschied, wenn du zu Hause oder wenn du tagsüber was regeln kannst. Und nicht immer abends nach der Arbeit 2 Stunden, 3 Stunden. Also das geht schon um die Substanz. Und es bleibt halt auch viel liegen und man vergisst manchmal was. Und das ist umso ärgerlicher. Ja.
Absolut. Aber jetzt ist es natürlich auch noch so, und das kenne ich natürlich auch, wenn einem das Thema Gewicht nicht gerade zufliegt, ist das ja nochmal eine zusätzliche Belastung. Ja.
Ja.
Immer wieder das auch, also bei mir ist immer das auf das Handy zu gucken, wie viele Schritte habe ich heute. Ja. Und das ist so ein bisschen mein Druck, den ich mir mache. Und dann hast du natürlich am Abend dann die Entscheidung, mache ich jetzt tatsächlich was. Ja, und jetzt müssen wir aber zusammenzählen bei dir. Du hast einen Fulltime-Job, du hast die ehrenamtliche Geschichte bei der Adiposita Selbsthilfe, du hast Familie und du hast noch deine Herausforderung mit dem Gewicht. Ja, was jemand, der so einen Stoffwechsel hat, der von dem wir alle träumen, ja tatsächlich erstmal schon eins weniger hat. Ja.
Dummerweise bin ich ja auch noch Stressesser. Ja, das heißt, wenn ich Stress habe, dann belohne ich mich oder versuche mich, oder mein Kopf will dann essen. Und ich komme halt teilweise auch nicht dagegen an. Und das ist der Kampf. Ne? Also wenn ich jetzt jemand wäre, der bei großem Stress, es gibt ja auch Menschen, die bei großem Stress nichts essen können. Ne?
Denen es
Und
der Hals zuschnürt.
bitte?
Denen es der Hals zuschnürt, wenn stressig
Ja,
ist.
genau. Wenn ich das hätte, wäre ich schlank. Ja. Aber so ist das gerade schwierig.
Ja, kenne das, wenn man denkt, ich habe immer am falschen Moment Hurra geschrien.
Ja,
Sorry.
genau. Aber es ist, wie es ist. Und es bringt ja auch nichts, wenn ich mich jetzt verrückt mache. Weil wenn ich mich verrückt mache, dann habe ich Stress und Frust und dann esse ich.
Okay.
Ja. Also von daher, also das ist tatsächlich so, Matthias, dann hau ich mir so statt 2 von diesen Doppelkeksen mit der Schoki dazwischen 4 rein, ja, und dann denke ich, warum hast du die jetzt schon wieder gegessen? Ja, warum mussten die jetzt noch sein? Und
Tatsächlich, ich
dann stehe ich auf und hole den 5., weil ich so gefrustet bin. Das ist total krank, ja.
kenne es. Das, du, also ich kenne Zeiten bei mir, wo ich wirklich damals in dieser Abnehmphase drin war, wo ich aber auch tatsächlich sagen muss, dass ich da viel mehr Zeit hatte. Ja? Und dann war es eine Phase, ich habe ja irgendwie für mich den Weg gefunden, nach 13 Uhr nichts mehr zu essen, morgens ein Toast und dann eben Mittagessen. Und da habe ich dann tatsächlich viele Jahre diesen Weg beschritten, auch nur FDH zu machen. Also wenn ich dann mittags eine Portion hatte und selbst wenn wir im Restaurant waren, habe ich dann meistens schon, wenn das Essen serviert wurde, dem Servicepersonal gesagt, ey Leute, wenn ihr nachher kommt und holt den Teller ab und es ist die Hälfte noch drauf, müsst ihr nicht dreimal fragen, hat es jetzt nicht geschmeckt, sondern ich esse immer nur die Hälfte von allem. Ja, und ich kann mich an diese Zeiten echt erinnern, wo ich wirklich das, ja, ich will jetzt nicht sagen, was mein Mindset war. Das war schon eher Spott irgendwie. Das war so in mir drin, so ein Biss. Ja, zwischenzeitlich kostet Essen doppelt so viel als damals. Da fällt mir es manchmal ein bisschen schwer, die Hälfte zurückgehen zu lassen. Das gebe ich auch ehrlich zu, gerade im Restaurant. Aber es ist wirklich viel halt eben eine Kopfgeschichte, ne? Das muss man tatsächlich sagen, ja.
Ne, du kannst ja im Hotel, sag ich, in der Gaststätte, ist es ja auch schwer zu sagen, ich hätte gern nur eine halbe Portion. Und wenn ich
Seniorenteller.
sie, auch wenn ich sie komplett bezahle.
Ja.
Ja, aber ich finde es halt schade, die Lebensmittel wegzuschmeißen.
Ja,
Ja, und
ja.
dann gibst du das zurück und dann, also am Anfang, also mittlerweile ist es mehr akzeptiert, aber so vor 10 Jahren, 12 Jahren, da kam ja zum Schluss noch der Koch raus und hat gefragt, ob irgendwas im Essen nicht stimmt. Ja, also das war echt schlimm. Und dann Magen-Bypass brauchst du sowieso keinem zu erklären. Ja, und dann sagst du, nee, dann hast du irgendwann gesagt, nee, Magen ist rausgeschnitten worden und so. Und dann so, ah, Magenkrebs, ja, alles gut. Dann hast du auch nichts mehr diskutiert, weil du hast keine Lust drauf gehabt. Ne? Aber du willst ja trotz allem auch so ein bisschen am sozialen Leben teilhaben. Ja, also warum kann man nicht hingehen und sagen, wenn ich jetzt komme und sage, Leute, macht den Teller bitte nur halb voll oder dreiviertel voll, ne? Dann geht nicht um den Preis, es geht nur darum, dass ich schade finde, die Lebensmittel wegzuschmeißen.
Absolut, absolut, bin ich komplett bei dir.
Ja.
Es ist halt eben wirklich der Weg, den man irgendwie für sich finden muss. Ja, und ich kenne Leute, die suchen den Weg jahrelang und finden den nicht. Ja, und ich habe größtes Verständnis und sogar zum Teil manchmal auch ein bisschen, ja, blödes Wort, aber Mitleid, ja, wo ich mir denke, ey, ich wüsste so, ich weiß so genau, wie du dich fühlst und was du gerne hättest. Und ich kann so gut verstehen, dass du diesen Weg einfach für dich nicht findest. Ja, ist wirklich
Aber
so.
genau das ist der Grund, warum wir 2018 oder ich die Petition eingereicht haben.
Zukommen.
Weil einfach die Leute keine Anlaufstelle haben, weil Behandler nichts in der Hand haben, wo sie die Leute hinschicken können oder was sie mit ihnen machen können. Ja, und die meisten Ärzte wissen ja dummerweise nicht mal, dass sie eine Notwendigkeitsbescheinigung für eine Ernährungsberatung ausstellen können, damit die Leute am Ende wenigstens ein bisschen was bezuschusst kriegen und denen zu erklären. Ja, also wenn jemand kommt und du sagst zu dem, ja, mach mal eine Ernährungsberatung, ja, was soll ich denn da? Ich weiß ja, was ich falsch mache. Ja, funktioniert ja gut, müsste man dann eigentlich ehrlicherweise sagen. Ne? Aber die Ernährungsberatung von heute bei den Diätassistenten oder Ökotrophologen ist ja nicht mehr so wie vor 30 Jahren. Ja, also das läuft schon sehr individuell und die gucken schon auch auf den psychischen Bereich mit rauf, ne? Und das ist wirklich gut geworden, das muss man sagen. Und am Ende ist es ja auch eine Hilfestellung, ja? Die helfen dir vielleicht sogar, den Tag ein bisschen zu strukturieren. Ja, also da
Absolut.
steckt ja viel mehr dahinter als nur, also wenn ich irgendwo hinkomme und mir haut jemand nur die Ernährungspyramide um die Ohren, dann gehe ich nach Hause.
Ja.
Ja, weil dafür brauche ich keine Ernährungsberatung.
Ja.
Na? Und also wer kümmert sich um die Leute? Wer hält die bei der Stange, auf Deutsch gesagt? Also es ist ja halt dadurch, dass die Verhaltensänderung so schwierig ist und so frustrierend ist, bräuchte man eigentlich so eine Art Lotsen. Ja? Oder die Selbsthilfegruppen, ja, wobei die Begrifflichkeit natürlich altbacken ist, muss man tatsächlich sagen. Da sind wir uns auch noch nicht einig, wie wir das umgestalten. Also es geht nur um die Begrifflichkeit. Der Inhalt ist ja fast immer das Gleiche. Ne? Aber das sind zum Beispiel, da wird man aufgefangen, da kriegt man Tipps, ja, und da kriegt man auch mal gesagt, ja, jetzt hast du halt mal gesündigt, in Anführungsstrichen. Und weiter geht's. Wo ist das Problem? Ja, also keiner erwartet von dir 100% Therapietreue. Das funktioniert auch nicht. Wenn du aber 30, 40% erreichst, bist du schon weiter wie gestern, wo du null hattest.
Null warst. Aber da sind wir jetzt aber genau bei dem Thema und vielleicht auch noch mal so ein bisschen meine Meinung dazu. Ich finde den Begriff Selbsthilfegruppe sogar sehr gut. Ja, ich habe damals gerade in dem Bezug auf Ernährungsberatung, gut, es ist jetzt auch wirklich ewig her, es war 2004 und wurde dann tatsächlich einmal war ich bei der Stoffwechselambulanz hier in der Uniklinik in Frankfurt. Und hatte auch dann noch mal die Alternative in der Uniklinik in Würzburg und hatte da zwei unterschiedliche Ernährungsberatungen. Und eigentlich hat mir jeder was anderes erzählt, aber ich konnte mir eigentlich aus beiden das Perfekte für mich raussuchen. Ja, das Einzigste, was halt tatsächlich war, das war, dass beides mal sehr engagierte Damen super schlank vor mir saßen. Ja, und ich habe dann beide gefragt, sind sie schlank und waren mal dick? Und das waren sie beide nicht. Ja, und ich will den Damen, die haben gute Arbeit gemacht, aber ich will denen nicht unterstellen, dass die keine Ahnung haben. Aber wenn es von der Selbsthilfegruppe und von Leuten kommt, die das Ganze fühlen, ja, die wissen, dass ich jetzt gerade, und das Beispiel bei mir war es ja damals, die 40 Kilo. Ich habe das dann immer an diesen Plastik 1,5 Liter Flaschen festgemacht, ja, wo ich wieder abgenommen habe, wie schwer sind die Treppe hochzuschleifen, ja. Ahnung, so ein Pack mit 6 Flaschen drin, ja, bist du irgendwo bei den rund 9 Litern, da weißt du, was das ist, ja. Und wenn du wieder 10 Kilo abgenommen hast, und dann weißt du, dass du das nicht mit dir rumschleppst. Solche Dinge, die haben wir halt eben geholfen, ja. Aber das ist halt eben was tatsächlich häufig nur jemand auch authentisch dir erzählen kann, wenn er es halt eben selbst durchlebt hat, ja.
Aber was hättest du denn gesagt, wenn die Ernährungsberatung im BMI 40 gehabt hätte? Was willst du mir erzählen? Du kriegst das selbst nicht
Nee,
geschissen,
perfekt gewesen, BMI 40 und vor mir gesessen mit BMI 25. Dann
oder
wäre ich
was?
da tiefenentspannt.
Ja.
Nee,
Also
aber.
wir haben tatsächlich, Matthias, einen XXL-Simulationsanzug, der so ein BMI 50 simuliert.
50.
Ja,
Habt ihr aber
und
alles gegeben. Bei BMW 50 ist ja schon sportlich, ne?
ja, genau. Den haben wir extra aus Dänemark einfliegen lassen damals. Das simuliert tatsächlich das Volumen. Und natürlich, wenn du da drin bist in diesem Anzug, wird es auch warm. Aber er simuliert halt nicht das Gewicht. Das haben immer ein paar Leute mal bemängelt. Nee, das Gewicht hat er ja nicht. Und dann habe ich eine Gewichtsweste mal besorgt, wo nur 10 Kilo drin sind.
Ja.
Und habe die den Leuten nochmal umgepackt. Da sind die aber alle richtig in die Knie gegangen. Ja, also das ist schon
Kann man
ordentlich.
nicht unterschätzen.
Ja.
Mich ja nochmal ganz kurz zurückzukommen auf die Petition. Jetzt haben wir
Ja.
ja 2018, jetzt haben wir 2024. Ja, mein Gott, sind mal 6 Jahre. Aber jetzt nehmen wir mal an, was vermutlich nicht passieren wird, wie du vorhin, glaube ich, angedeutet hast, dass da noch keine Antwort, nichts da ist. Jetzt nehmen wir mal an, du würdest ganz plötzlich im November noch Post bekommen und da wäre ja was drin. Was würdest du dir wünschen von dieser Petition? Was wäre dein, wenn du jetzt eine Fee hättest und könntest dir das basteln, was wäre dein Traumergebnis, was diese Petition gebracht hätte?
Du willst mich triggern,
Ich sehe gerade, wie der Blutdruck hochgeht.
oder? Nee. Also tatsächlich ist ja was passiert. Die Petition 2018 war der Auftakt für das Engagement von vielen anderen auch, ne? Was ja dazu geführt hat, dass Alexander Kraus, der ja jetzt TK-Vorstand, ich weiß gar nicht, Sachsen oder so ist, damals im Bundestag bei der Diabetesstrategie mit reingebracht hat, Adipositas als chronische Erkrankung anzuerkennen und ein DMP Adipositas zu entwickeln und ein DMP, so ein Disease Management Programm, das kennt man aus dem Bereich Diabetes, ist so ein strukturiertes Behandlungsprogramm, ist quasi nichts Individuelles, das ist es tatsächlich nicht, aber das haben wir in der Medizin sowieso selten. Und das haben wir jetzt entwickelt, im gemeinsamen Bundesausschuss über, ich glaube, 3 Jahre. Und das ist im Juli verabschiedet worden. Also es gibt eine Richtlinie für ein strukturiertes Behandlungsprogramm für Menschen mit Adipositas im Erwachsenenalter. Gibt es eine Richtlinie, die aus Sicht der Patientenvertretung oder aus meiner Sicht bisschen schade ist, weil man Menschen schon wieder ausschließt, weil das Einschlusskriterium ist, entweder, also ab BMI 35 darf jeder mitspielen quasi. Aber im Bereich BMI 30 bis 34, 99, ne, BMI, reicht nicht der BMI, sondern du musst eine Begleiterkrankung haben. Also du musst schon an Diabetes erkrankt sein. Oder du musst eine stabile koronare Herzerkrankung haben oder sonst irgendwas, ja. Und das war eigentlich nicht im Sinne des Gesetzgebers und trotzdem ist es so durchgedrückt worden. Das heißt, Am Ende hat man die Adipositas, wenn du jetzt zwischen BMI 30 und 35 bist und du hast keine dieser Begleiterkrankungen, bist du eigentlich nicht krank genug, um da teilzunehmen.
Kommst du nicht in dieses Programm rein?
Dann kommst du nicht in dieses Programm rein. Ne? Was wir dann auch nicht drin haben, ist natürlich die medikamentöse Therapie. Ja, das ist auch so ein Thema, was uns schwer beschäftigt, weil es gibt im Sozialgesetzbuch 5 gibt es einen Paragraphen, der die Kostenerstattung von Medikamenten, sogenannte, das ist der sogenannte Lifestyle-Paragraph, zur Appetitzügelung und so die Kostenübernahme verbietet. Und im
Okay.
Moment haben wir noch keinen gefunden, der so viel Rückgrat hat in der Politik, diesen Paragraph zu ändern, weil wir ja alle gesehen haben, dass die medikamentöse Therapie, also Wegovy, Mounjaro und was noch alles kommen wird, habe ich sie alle genannt, wirklich im richtigen Setting auch wirklich hochwirksam ist. Ja, also es funktioniert. Und natürlich schreien dann alle, ach, das muss man ja ein Leben lang spritzen. Und ich sage dann immer, ja, es ist eine chronische Erkrankung. Oder denkst du, ein Mensch mit Diabetes, der spritzt nur 2 Jahre und dann ist alles gut? Ja, also nur weil man beim Thema Diabetes die Ursache ausgemacht hat, also den Verantwortlichen, nämlich die Bauchspeicheldrüse ausgemacht hat, aber eigentlich die Ursache noch nicht so wirklich angeht. Aber egal. Und was mir noch fehlt im weiteren Verlauf, ist die Versorgung von Menschen nach einer Adipositas-Chirurgie. Ja, also die Chirurgie ist ja vom Prinzip her, der operative Eingriff wird ja von den Kassen bezahlt. So. Und jetzt aber die Zeit danach. Ja,
Die
also
Nachbehandlung, also auch der psychische Aspekt.
einmal das Ernährungstechnische, genau, das Ernährungstechnische, das Verhaltenstechnische, die wichtigen Blutuntersuchungen, weil wir ja quasi Mineralstoffe und so nicht mehr ganz normal aufnehmen können, ist ganz wichtig, umfangreiche Blutuntersuchungen zu machen, weil wir am Ende sonst Gefahr laufen, dass die Leute wieder krank werden durch einen Mangel. Ja, und das ist, die Adipositaszentren machen das zum Teil, also die ersten 2 Jahre auf jeden Fall, manche machen es länger und am Ende musst du auch wirklich aufpassen auf deinen Kalziumhaushalt und diese ganzen Sachen, dass du am Ende nicht ein Problem kriegst mit Osteoporose zum Beispiel, ja, Eisenmangel bei den Frauen. Katastrophe, wenn die den Eisenmangel haben. Ja, und viele andere Themen. B12-Mangel ist ein großes Thema. Und so hast du viele auch Mineralstoffe und Vitamine, die miteinander zusammenarbeiten, die auch nur miteinander zusammen funktionieren. Deswegen brauchen wir ein ganzheitliches Bild. Ja? Wenn wir nochmal zurück zur konservativen Therapie gehen, sehr wirksame Therapieprogramme haben meistens so eine Formulaphase mit drin. So eine Eiweißphase, eine vorgeschaltete. Die sind hochwirksam. Das ist ähnlich wie eine Spritze, weil die Leute dann erstmal gepusht werden. Das ist, die ersten Tage ist es echt schwierig, nur auf Eiweiß umzustellen und auf diese Shakes. Aber das Gewicht geht halt richtig runter. Darf aber nicht von der Kasse bezahlt werden, komplett, weil das ein Nahrungsersatz ist und der ist nach dem Arzneimittelgesetz verboten, bezahlt zu werden. Und vor diesen Hürden stehst du. Also du darfst hocheffektive Sachen oder wirksame Sachen, die jetzt erstmal richtig Geld kosten würden, vielleicht sogar, ja, muss man tatsächlich sagen. Also wenn wir jetzt alle mit den sogenannten Abnehmspritzen, ich finde den Begriff immer noch furchtbar, versorgen, dann kostet das erstmal Geld. Die Frage ist doch, wie viel Geld sparen wir später in der Versorgung von Diabetes, Fettstoffwechselstörungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen? Ja, aber dafür ist unser System nicht ausgelegt. Ja, und unser Gesetzgeber hat anscheinend kein Interesse dran. Genauso wenig, wie er Interesse hat, das Thema Zuckersteuer anzugehen. Ja, oder andere regulatorische Maßnahmen, die er gut umsetzen könnte.
Sind aber immer natürlich auch Interessen wieder irgendwo vorhanden, die wie auch immer berücksichtigt werden. Aber das, was du gerade gesagt hast, dieser ganzheitliche Ansatz, ja, um dann wirklich zu sagen, gerade das Beispiel mit den Nahrungsergänzungsmitteln, die alleine gesehen von mir aus ja auch okay sind, dass die nicht übernommen werden, ja. Aber wenn man es eben in diesem ganzheitlichen Aspekt sieht, dass sie für diese Operation notwendig sind, und dann ist es halt wirklich als Patient schwer verständlich, oder als Betroffener schwer verständlich, dass man sagt, okay, wird gar nicht, oder wird vielleicht dann komplett abgelehnt, wie auch immer. Ja, oder man muss
Ja,
es halt eben selbst übernehmen.
du darfst halt auch nicht vergessen, wir haben, also wenn man sich die Gesamtstatistik anguckt, wie viele Menschen von der Adipositas betroffen sind und wie der sozioökonomische Status ist, also auf Deutsch gesagt, wie viel Kohle sie haben, ja, wie viel finanzielle Mittel haben die zur Verfügung, dann ist es für manche schon schwer vor der OP den Zuschuss oder die Ernährungsberatung selbst zu zahlen. Und jetzt müssen die nach der OP, müssen die auch noch vieles, vieles selbst bezahlen. Und ich habe Rechnungen gesehen für Blutuntersuchungen über 250, 300 Euro von den Hausärzten, weil die einfach nur Angst um ihr Budget haben. Ja, und das kann nicht sein. Aber du darfst es der kassenärztlichen Vereinigung irgendwo gar nicht sagen, weil von denen wirst du nämlich dann angepöbelt. Das ist mir nämlich passiert. Und dann kriege ich gesagt, ich soll Ross und Reiter nennen. Wenn ich jetzt aber Ross und Reiter nenne, ja, dann kriegt der Hausarzt einen auf den Sack. Okay. Aber unser Mitglied kann sich einen neuen Hausarzt suchen und sucht ja mal heute einen neuen Hausarzt.
Absolut, absolut. Nee,
Ja,
ich
also
komme.
du musst ja auch immer schauen, wenn ich etwas umsetze, etwas mache, welche Konsequenz erfolgt denn daraus? Ja, und das macht uns unsere Arbeit auch so schwer. Das ist, wir können nicht immer. Also doch, eigentlich prangern wir schon vieles an und gehen auch direkt mal dahin, wo es weh tut. Aber wenn du gegen Kostenträger oder gegen andere vorgehst und denen ganz klar aufzeigst, was nicht richtig läuft und wo die Selbstversäumnisse haben, kann es passieren, dass du ein halbes Jahr oder ein Jahr später deine Quittung irgendwo bekommst. Ne? Wenn
Irgendwo,
du mal, ja. Ja.
wo du es vielleicht gar nicht mehr in die Verbindung mit der Situation bringst.
Doch mit den Jahren kriegst du das wieder hin. Also mit den Jahren kriegst du die Erfahrung, dass du weißt, okay. Ja. Aber am Ende geht es mir darum, dass die Leute eine anständige Versorgung kriegen. Ne? Und das ist wichtig und dass die Leute nicht hängen gelassen werden. Und das haben wir ja nicht nur im Bereich Adipositas, das hast du ja in vielen anderen Bereichen im Gesundheitswesen oder in der Versorgung genauso. Ja, dass Menschen nicht anständig aufgeklärt werden, welche Ansprüche sie haben. Ja, also welchen Anspruch auf welche Versorgung habe ich denn in so einem DMP? Das wissen viele Leute gar nicht.
Weil natürlich auch manchmal hat man das Gefühl, bewusst auch gar nicht genug Aufklärung betrieben wird.
Oder falsch aufgeklärt wird. Und dann hast du natürlich dann deine Medizinbubble, ja, die das alle gar nicht verstehen. Aber die sind halt, da sie halt in ihrer eigenen Blase leben, so wie wir in unserer Blase sind teilweise, könnt ihr das gar nicht nachvollziehen, dass Menschen, die nicht in dieser Blase sind und nicht in einer Großstadt leben, wo alles Friede, Freude, Eierkuchen ist vielleicht, ist er da auch nicht, aber dass die vielleicht auch gar nicht den Kopf oder die Zeit haben oder die Kraft haben oder auch, ja, die Möglichkeit, das, was da geschrieben steht, zu verstehen. Das ist doch das Nächste. Ja, liest ja mal eine DMP-Richtlinie durch. Wenn du dich nicht lange damit befasst, ich habe ein halbes Jahr gebraucht, um den Krams zu verstehen, ehrlich.
Glaube ich dir. Und das ist aber halt eben genau das Thema, was so dann am Ende so nicht verstanden wird. Ja, vielleicht nimmst du ja mal jemanden mit, der dir da ein bisschen weiterhelfen kann, aber am Ende ist es deine eigene Gesundheit. Ja, und wenn du dann eh schon in so einem Thema drin bist und hast vielleicht auch, nicht vielleicht, sondern hast auch Angst um deine Gesundheit, was ja immer noch so mit reinspielt. Ich erlebe das ja bei uns in der Gut zum Herz-Gruppe. Die Leute kommen direkt von der Behandlung, bekommen ihre Diagnose, bekommen ihre neuen Medikamente verschrieben, bekommen ihre Empfehlungen, drehen sich rum und gehen direkt in eine der, wir sind ja beileibe nicht die einzigste Gruppe, in der unzähligen Gruppen und stellen die gleichen Fragen dann nochmal. Warum? Weil sie gerade vor ihrem Arzt saßen, der vielleicht gerade keine Zeit hatte. Und sie noch vor dem Eindruck ihrer Gesundheit stehen, natürlich aufgeregt sind und dann rauskommen und wissen eigentlich weniger als vorher, ja? Und dann landen die, wenn sie bei uns in der Gruppe landen, in der verantwortungsvollen Gruppe, wo wir sagen, Leute, dann geht lieber noch mal zum Arzt, Oder sie landen halt irgendwo dann vielleicht bei Empfehlungen, die nicht so gut sind. Ja, das muss man halt auch sagen. Ja,
Also
also das
die
erleben
Erfahrung
wir
haben wir
auch.
auch, ja, die Erfahrung haben wir auch gemacht, ne? Es ist natürlich auch, ne, du kommst zum Arzt, irgendwo hat es ein bisschen gezwickt, wir gehen ja erst zum Arzt, wenn es weh tut, ne? Wir reagieren ja auch erst, wenn es weh tut. Meistens, ich bin da ja nicht anders. Und dann kriegst du die Diagnose. Als erstes kriegst du die Diagnose gesagt und dann hast du die im Kopf, dann hörst du erstmal nichts mehr. Ja, deswegen empfehle ich den Leuten auch immer, nimm jemand mit noch, der noch zuhört. Ne?
Absolut, ja.
Ja, weil dann kriegst du da eine Viertelstunde oder 10 Minuten erklärt, was du machen sollst, aber du bist immer noch mit der Diagnose beschäftigt. Also ob das jetzt Diabetes ist oder ob es heißt, du hast ein Problem im Herz oder du hast das. Ich meine, Diagnose Adipositas, die weiß man eigentlich, wenn man zum Arzt geht. Ne?
Ja.
Aber wenn du andere Krankheitsbilder hast und gerade auch mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die ja über Jahre nicht erkannt werden häufig, ne?
Ja.
Dann glaube ich schon, dass das die Menschen so überfordert, dass die tatsächlich im Anschluss vielleicht auch jemand brauchen, der sie so ein bisschen an die Hand nimmt.
Absolut. Das sind echt viele Themen und sehr spannend, Micha, was ihr da in eurer Organisation macht und vor allen Dingen halt, wie wertvoll es ist. Also trotz alledem, für neue Mitglieder sagt ihr nicht nein. Das heißt also, wir werden definitiv den Kontakt zu euch auf jeden Fall in der Bio teilen. Das werden wir auf jeden Fall machen. Wird sicherlich auch einen Beitrag nochmal im Magazin geben. Und da würden wir echt die Zuhörer bitten, tatsächlich auch diese Arbeit zu unterstützen. Eine besondere Veranstaltung, die jetzt gerade ansteht, gäbe es irgendwas, was gerade so dir ein bisschen brennt, wo du sagst, hey, da haben wir was, das wäre spannend, vielleicht für die Gut zum Herz-Community, steht da was an oder sagt ihr, 2024 sind wir jetzt erstmal gut durch, im nächsten Jahr gibt es neue Projekte.
Ist tatsächlich so, dass wir in 2024 jetzt mit den Standardveranstaltungen soweit durch sind. Die Gruppen findet man übrigens bei uns auf der Webseite. Da ist so ein Selbsthilfegruppenfinder drauf. Da kann man gucken. Und fürs nächste Jahr haben wir tatsächlich schon ein paar Sachen in petto, die wir jetzt am Planen sind. Aber da müssen wir erst noch gucken, wie kriegen wir es hin, personell und von der Organisation her. Aber es wird sich im Schwerpunkt, wird es sich um vielleicht sowas mit Spritzen drehen, und möglicherweise auch, wenn wir Themen aufgreifen, für Menschen, die mit Behinderungen, die geh-eingeschränkt sind oder die mit dem Rollstuhl leben dürfen, weil das auch ein sehr großes Thema ist in Bezug auf die Adipositas. Und wir werden natürlich im nächsten Jahr auch weiterhin, sage ich mal, indikationsübergreifend arbeiten. Also nicht nur das Thema Adipositas, sondern auch Begleiterkrankungen oder eigentlich sind es alles Folgeerkrankungen. Da sind wir natürlich auch immer weiter aktiv, weil es einfach zu wichtig ist, ne?
Absolut. Micha, du hast uns einen ganz tiefen Einblick in dein persönliches Leben gewährt. Wir haben ein paar spannende Aktivitäten von der Adipositas Selbsthilfe so rum erfahren. Ich denke, wir werden hier von euch und von dem, was ihr tut, bei Gut zum Herz noch mehr hören. Ich finde es super spannend. Zumal ich ja tatsächlich auch Betroffener bin. Also von daher ist da auch eine ganz eigene Interesse an dem ganzen Thema. Ich würde mich bei dir an der Stelle bedanken. War sehr spannend, hat Spaß gemacht, sich mit dir zu unterhalten, so zwischen zwei, die gleiche Herausforderung kennen. Von daher ganz lieben Dank.
Ja, Matthias, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Und ja, weißt du, wir schaffen das auch so, ne?
Das kriegen wir hin. So, liebe Zuhörer, Micha und ich, wir bedanken uns, dass ihr bei uns wart heute. Podcast Herzgeflüster. Die nächsten Folgen, die sind schon in Planung. Folgt uns bei Social Media und ihr bekommt da also tatsächlich alles mit. Lieben Dank, dass ihr dabei wärt fürs Zuhören und ja, bis bald. Ciao.